Guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich auf meine Botschaft, aber bevor ich mit der anfange, wollte ich euch nochmal danken. Wir hatten letzte Woche ein Camp to go hier in der Gemeinde mit über 120 Kids. Und dabei waren nach meiner Erzählung mindestens 27 Kids, die Jesus noch nicht kannten. Und es haben sich so viele Kids für Jesus entschieden. Und ich bin wirklich Gott wirklich dankbar. Und ihr Lieben, ich bin so dankbar, wie ihr Kuchen gebacken habt. Wir mussten nicht mehr Kuchen zukaufen, es waren genug Kuchen für alle da. Ich bin so dankbar für all die Küchenhelfer, für die Kleingruppenhelfer. Ich war so bewegt, was wir für eine coole Gemeinde sind, um diesen Kids zu dienen. Wir hatten über 50 von unseren Kids dabei und noch aus anderen Gemeinden. Und es war so ein Vorrecht zu sehen, wie Gott wirkt unter den Kids. Und da wollte ich einfach nochmal Danke an euch alle sagen. Ihr seid eine großartige Gemeinde. So, und wir machen heute weiter mit Gebet. Und ihr seht schon, ich will euch einfach ein paar Tipps geben über Gebet von mir. Und mein wichtigster Satz am Anfang, Gebet ist keine Raketenwissenschaft. Ja, ich oute mich als Lego-Bauer. Aber ich will es heute mal mit einer Rakete vergleichen, damit, wenn ihr nach Hause geht, überlegt, ah, da war Rakete, was hat er gesagt richtig? Und dann kommt ihr wieder auf die Punkte. Anschauung ist immer wichtig. Vor dem Start einer Rakete, Epheser 5, die Verse 1 bis 2, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Ihr Lieben, wenn wir über Gebet reden, ist mir eine Sache so wichtig. Gebet ist nicht was wir als Christen machen müssen. Gebet ist nicht mal etwas, was wir tun, damit Dinge passieren, sondern Gebet, so wie alle anderen Dinge, die wir tun, lass sie uns als allererstes, will ich es sagen, als geliebte Kinder Gottes tun. Als die, die wissen, der, zu dem ich bete, ist mein Vater. Dem muss ich nicht zu irgendwas überreden. Der kennt mich und ich kenne ihn. Und Gebet ist diese Zeit, die wir dann dem Vater geben. Und wir sehen hier so eine riesengroße Rakete. Und was ich am Gebet mag, ist, ich habe sogar das kleinste Lego-Männchen mitgebracht. Ich weiß gar nicht, ob ihr das im Livestream seht. Ich mache mal einen schwarzen Hintergrund. So. Da ist das Lego-Männchen. Maßstab 1 zu 110, wie die Rakete. So, damit ihr wisst, diese Rakete ist so groß. Und so groß sind diese drei Menschen, die hier oben in der Raumkapsel sitzen. Kann ich auch mal abmachen, die ist voll bespielbar. Warte, aber eigentlich muss die graue Ring auch noch ab. Moment, so. Da sitzen die drin, die drei. Da sitzen wir im Gebet drin. Und alles, was da drunter ist, ist eine große Stange explosives Material. Das ist Power, das ist Kraft, eine unglaubliche Kraft, die nur dafür da ist, um dieses kleine Ding hier in die Luft zu bringen. Und eben beim Gebet, wir sind klein, aber Gott ist super stark. Und es ist nicht unsere Kraft. Das Entscheidende, was im Gebet passiert, ist nicht das, was wir tun, sondern es ist, was Gott in seiner Kraft tut. Und für uns heißt es nur, uns die Zeit zu nehmen, einzusteigen, den Knopf zu drücken. Und das kann uns keiner abnehmen. Ich weiß noch, als ich das allererste Mal mit jemandem zusammen betete, ich war 17, ich habe die Geschichte auch schon tausendmal erzählt, aber ich erzähle sie, weil sie heute passt, nochmal. Weil es mein allererstes Mal war. Ich war 17, es war eine Schulfreundin, wir beteten zusammen. Und während wir beteten, kam die Kraft Gottes in mein Leben, die Liebe Gottes, der Vater. Und ich wusste, wow, was passiert hier? Und so wie Piloten und Astronauten auch süchtig werden danach, weil sie eine Kraft erleben, die so heftig ist, so stark ist, so war es bei mir auch. Ich dachte, das will ich wieder erleben. Diesen Gott will ich wieder erleben. Und das war mein Drive, das war mein Fokus. Und es ist vollkommen okay. Ich will immer wieder an diesen Ort zurückkehren, wo ich Gottes Liebe und Kraft erlebe. So, die Reise geht los. Matthäus 6, Vers 7. Und wenn ihr betet, so sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Der größte Gegner des Gebets ist religiöser Druck. Gravity, die Erdanziehungskraft. Das bedeutet, wir denken, wir bekommen etwas, weil wir etwas für Gott tun. Wir denken, wir beten und wir machen jetzt was für Gott und dafür muss Gott auch was für mich tun. Und dann können wir sehr schnell in diese Haltung kommen, ich habe jetzt die ganze Zeit gebetet und Gott hat nichts gemacht. Das ist Religiosität. Das ist dieses Denken, wir tun etwas und deswegen muss Gott etwas tun. Oder wir denken, das ist die andere Seite, sowieso alles Gnade. Gott muss ja sowieso alles aus Gnade tun. Das ist auch richtig, aber trotzdem ist es auch falsch. Weil Gnade nicht bedeutet, dass wir uns hinsetzen und warten, dass Gott irgendwas auf uns raufplumpsen lässt. Genauso wie in einer Beziehung wir auch nicht warten können, dass der andere kommt. Wir können nicht warten, dass der andere sich zuerst entschuldigt. Wir können nicht erwarten, dass der andere uns zuerst was schenkt oder etwas gibt oder dass der andere mit uns einen Termin macht, wenn wir uns wieder treffen. Beziehung heißt Gegenseitigkeit. Wir nehmen uns Zeit, wir laden auch den anderen ein, wir schenken auch dem anderen etwas. Gebet ist nicht, was wir tun, um etwas zu bekommen, sondern um mit dem zusammen sein, der alles für uns getan hat. Der liebt wie kein anderer, heilt und segnen will. Und jetzt nochmal am Anfang, ja, was will er dafür? Was er dafür will, ist gar nicht so wenig. Er will, dass du ihn den Herrn über dein ganzes Leben sein lässt. Dass du ihm alles gibst, was du hast. Dass du auch noch machst, was der Vater von dir möchte. Dass alles, was deines ihm gehört, dass du ihm alles, einfach alles unterordnest. Das sind seine Bedingungen. Und ich sag's, Astronauten sind nicht normal und Beter auch nicht. Ein Reporter fragte einmal Mutter Teresa, wenn du betest, was sagt Gott? Und sie erwiderte, ich höre zu. Und dann schoss der Reporter engagiert zurück, was sagt er dann? Und dann Mutter Teresa, er sagt gar nichts, er hört zu. Und wenn sie das nicht verstehen, dann kann ich ihnen auch nicht erklären. Und was sie hier so schön auf den Punkt bringt, ist, wenn wir den Punkt mit Gott finden, wo wir so mit ihm zusammen sind, dass wir uns nicht mehr erklären müssen, dass wir wissen, dass er uns kennt und versteht, Gesundheit, Cornelius, und dass wir ihn verstehen, dass wir wissen, es ist total okay so. Wir müssen ihm nichts beweisen, wir müssen ihm nicht beten, um was zu bekommen, sondern wir können einfach vor ihm schweigen. Dann haben wir die Quelle der Kraft bei Jesus gefunden. Und mein Wunsch ist, dass ihr dahin kommt. Dein Leben wird dann nicht einfacher, aber du wirst andere Probleme haben als vorher. Wie kommt so eine Rakete dahin? In die Schwerelosigkeit. Und ihr müsst bei dieser Rakete eins wissen, die ist in Original, keine Ahnung, ich glaube so ungefähr mit Rettungsrakete, die habe ich hier nicht dran, die ist glaube ich so 125 Meter hoch ungefähr. Und die soll zum Mond fliegen. Das ist eine Mondrakete, die Saturn V. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, man braucht 3,5 Tage bis zum Mond. Aber der Teil der Rakete, der nur dafür da ist, in die Schwerelosigkeit zu kommen, ist dieser ganze Teil der Rakete. Fast alles. Und ich zeige euch das mal. Ich spiele nämlich so gerne mit Lego. Das ist die erste Stufe. Jetzt kann ich das nochmal kurz ranmachen. Diese erste Stufe, die muss so viel Erdanziehung überwinden, dass sie nur sage und schreibe von den 3,5 Tagen, die die Rakete zum Mond fliegt, sie brennt nur 2 Minuten 41 Sekunden. Dieser Teil der Rakete. Und dann ist die Rakete aber noch nicht aus der Schwerelosigkeit raus. Dann wirft sie nur eine Menge Ballast ab. Und dann kommt die zweite Stufe. Die brennt immerhin noch mal 6 Minuten. Und das kann man hier sehr schön machen, habe ich mir voll ausgedacht. Das Entscheidende, was uns aus der Schwerelosigkeit rausbringt, ist das, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Es ist seine Kraft und es braucht diese Kraft. Es braucht diese Kraft. Es braucht diese Kraft der Erlösung, damit wir, dass der Weg frei ist zu Gott, dem Vater. Dass der Weg frei ist an den Ort, wo wir mit Gott zusammen sein können im Unsichtbaren und uns die Erde nicht mehr einholt, die Welt nicht mehr einholt. So, jetzt haben wir die ersten 8 Minuten, wir haben noch 7 Tage vor uns. Bei mir war das in der Bibelschulzeit 1995. Und wer jetzt sich fragt, wie das geht, ja, ich war mit 12 an der Bibelschule. Ja, der Witz muss jedes Mal sein. Ich war in der Bibelschule, ich hörte jeden Tag 4 Stunden das Wort Gottes. Und ich habe gemerkt, ja, ich habe irgendwo Gott erlebt, ich habe sogar tolle Heilung erlebt und dass Menschen sich für Jesus entschieden haben. Aber das Wort Vater und Vaterschaft, das hatte für mich keine Füllung. Das hatte ich so nicht erlebt, dass ich sagen könnte, so fühlt sich zu Hause an und es ist schön. War nicht so. Und dann hört man jeden Tag an der Bibelschule, alles überhaupt dreht sich um die Beziehung zum Vater. Und da kann man schon in einer gewissen Art und Weise verzweifeln. Und das tat ich auch. Und ich hatte Nachhilfebedarf. Und irgendwann schloss ich mich wirklich verzweifelt ein und habe wirklich voll Sehnsucht zum Vater geschrien. Und weil Jesus dieses Werk am Kreuz getan hat, konnte der Vater zu mir kommen. Nur weil wir uns mal für Jesus entschieden haben, heißt es nicht gleich, dass wir den Vater kennen. Und ich will euch so ermutigen, sucht den Vater, weil ihr wisst, dass für eure Reise Gott in seiner Power alles getan hat, dass ihr rauskommt aus der Schwerelosigkeit, rauskommt aus der Erdanziehungskraft, dass ihr rauskommt an dem Punkt, wo ihr den Vater im Unsichtbaren erlebt. Und das ist cool. Das ist ein wichtiger Punkt auf dieser Reise. Und das ist der Punkt, warum ich heute über dieses Thema rede, weil Gebet ist was Schönes. Gebet ist meine Kraftquelle. Und jetzt gerade in dieser Zeit, wo wir auch von außen ein paar Herausforderungen haben, dass ich mir wünsche, dass so manch einer Heilung erlebt, weil ich ihn lieb habe. Und das ist auch eine andere Sache, wir gehen in einen neuen geistlichen Zeitabschnitt auf dieser Welt hinein. Das will ich auch sagen. Dinge, die früher schwer waren, werden gerade wieder leicht. Menschen entscheiden sich wieder für Jesus. Gott ist neu da. Das, was die Simone hier vor 2 Wochen aus Afrika erzählt hat, sie hat das Gleiche gesagt. Wir haben eine neue Zeit. In Afrika bekehren sich Millionen und über Millionen Menschen. Und es kann hier auch so sein. Ich werde dir sagen, was ich in der Kirche verändern muss. Ganz zum Schluss kommt der Satz. Aber ich will dich hier auch ermutigen, Gebet in deinem Leben zu etwas zu machen, aus dem du die Kraft holst, alles andere zu tun. Alles für die Mission. 1. Thessalonicher 5, die Verse 16 und 17. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass. Ja, betet ohne Unterlass. Betet ohne es zu unterlassen. Und damit kommen wir zu einer sehr schönen Frage: Wann betet man denn? Ich habe schon gesagt, der Flug zum Mond dauert 3,5 Tage und genauso lange nochmal zurück. Und hier vorne waren die Piloten drin, den Rest, der hier drin ist, erkläre ich gleich nochmal. Wir haben ja noch eine Mondlandung gleich vor uns. Wie viel haben die Piloten in dieser Zeit geschlafen? Ich glaube, sehr wenig. Und das war okay. Sie wussten, wofür sie es taten. Das war vollkommen okay für sie. Sie haben alles für ihre Mission gegeben. Und sehe Gebet nicht nur als etwas, wo du dich absonderst, um deine Zeit alleine mit Gott zu haben. Das ist super turbo wichtig. aber sehe Gebet auch als einen integrativen Teil deines gesamten Lebens. Deiner Arbeit, deiner Familie und auch deiner Freizeit. Sehe Gebet als integralen Teil deines Lebens, deiner Arbeit, deiner Familie und deiner Freizeit. Sehe Gebet auch als integrativen Teil deines Lebens, deiner Arbeit, deiner Familie und deiner Freizeit. Ach, danke. Ich bleib bei Mutter Teresa. Ja, du kannst beten, während du arbeitest. Die Arbeit hält das Gebet nicht auf und das Gebet nicht die Arbeit. Und das sagt die Frau, die ihr ganzes Leben aufgegeben hat, um den Armen in Kalkutta zu dienen. Finde einen Lebensstil, wo du ohne Unterlass betest, weil es deine Kraftquelle ist. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die hat mein Leben sogar mehr verändert, viel verändert, ist noch nicht so lange her. Mein Sohn hatte im Winter einen Schwimmkurs. Hier oben in Henningsdorf, kann ich sehr empfehlen, das Schwimmbad ist toll. Und er geht zum Schwimmkurs und ich sitze draußen, hat er mir dann irgendwie den Computer mitgenommen, um noch was vorzubereiten und noch ein Kännchen Kaffee und saß da irgendwo in der Umkleide, warm war es allemal. Und während ich da saß, kam meine alte Smartwatch auf mich zu und sagte, du Fabi, du bewegst dich gar nicht, ich kann gar nicht erkennen, dass du dich bewegst, aber dein Puls geht auf 120. Was los? Und ich guckte mir an und meinte, ja, ich spüre das, mein Herz pocht. Und das hat mich erstmal sehr verunsichert, mich erstmal wirklich, als mein Sohn fertig war, verunsichert nach Hause gefahren und dann meine alte Smartwatch, die konnte das, da habe ich dann so ein Einpunkt-EKG gemacht und habe gemerkt, oh mein Gott, ich habe richtig krasse Herzrhythmusstörung. Bin natürlich gleich zum Arzt gegangen, habe ein Langzeit-EKG, also sie hat erstmal nochmal so ein 10-Punkt-EKG oder wie viele Punkte auch immer gemacht. Da meinte sie, ja, stimmt, ich kann es sehen. Und ich meinte, ja, Sie können sehen, ich spüre sie sogar. Ich spüre immer diese Doppelsystolen heißen, die da schlägt das Herz zweimal hintereinander. Dann habe ich immer diesen Bang nochmal drin. Und das ist ein komisches Gefühl, ehrlich gesagt. Und es geht ums Herz. Da hat man nicht zwei, wie bei den Armen oder den Ohren. Da hat man nur eins. Da macht man sich vielleicht schon Sorgen. Dann habe ich auch noch ein Langzeit-EKG bekommen und ein Belastungs-EKG. Da muss man auf so einem Fahrrad sitzen. Und es wird immer schwerer und immer schwerer, bis es nicht mehr geht. Ich habe aber alle Hürden erklommen, alle Berge geschafft auf dem Fahrrad. Und dann hatte ich einen Termin. Und meine Ärztin, die ist toll, die glaubt an Jesus und macht das auch ganz großartig. Bin super happy mit meiner Hausärztin. Sie meinte, Herr Heinz, wissen Sie was? Unter Belastung, wenn Sie richtig Sport machen, dann läuft Ihr Herz einwandfrei. Null Störung. Und Sie haben eine Herzkapazität, eine Herzleistung von über 100%. War schon mal die gute Nachricht. Aber wenn Sie emotionalen Stress haben, dann sollten Sie sich viel mehr bewegen. Das war Ihr Outcome. Wenn ich emotionalen Stress habe, muss ich mich bewegen, sonst schlägt mein Herz nicht rund. Ich habe das intuitiv bereits vorher schon noch mal getan, meinem etwas gesteigerten Bewegungsdrang nachzugehen. Und jetzt, was mache ich? Warum erzähle ich euch das? Weil ich das systematisch in meine Arbeit einbaue. Ich bin hier in der Gemeinde, ich habe beispielsweise irgendein Gespräch, Seelsorge, Coaching, Planung. Und wenn das Meeting zu Ende ist, dann mache ich meine Tür zu, mache ich 50 Liegestütze. Und da achte ich drauf. Und wenn ich es nicht schaffe, dann verschiebe ich das nächste Meeting. Dann gehe ich bei Katrin ins Büro, mache die schnell, komme wieder. Und nach dem nächsten Meeting mache ich 100 Crunches, weil nicht, um super fit zu werden tatsächlich, sondern weil ich merke, es funktioniert wirklich. Wenn ich dieses regelmäßige Fitness in meinen Arbeitsalltag einbaue, dann kann ich meinen emotionalen Stress super senken und es funktioniert. Ich bin geschaffen, und du bist übrigens auch, du bist geschaffen, um dich zu bewegen. Und du bist auch geschaffen, um zu beten. Und das habe ich dadurch gelernt, nicht nur eine neue Bewegungskultur zu entwickeln, wo ich mich unterm Tag mehr bewege, um meinen emotionalen Stress abzubauen, sondern auch unter alles, was ich tue, genauso eine Gebetskultur zu legen und so durch den Tag zu gehen. Und alles zu verstehen, mein Leben funktioniert erst richtig, wenn ich diese Gebetskultur habe. so wie mein Leben auch erst richtig funktioniert, wenn ich meine Bewegungskultur habe. Vielleicht bist du da anders aufgestellt, physiognomisch, dass du dich nicht so viel bewegen musst. Ich muss es, hab's gelernt und ich mache es. Und ich mache dieses Gebet immer wieder zwischendurch. Ich mache es zu meiner Kraftquelle. So wie selbst Bewegung nicht etwas ist, was mich erschöpft, sondern was mir die Kraft fürs nächste Gespräch gibt. Und das funktioniert richtig gut gerade. Wer von euch kennt Kirchenglocken? Wer kennt keine Kirchenglocken? Und wer meldet sich sowieso nicht, egal was ich frage? Es muss jetzt hier sein, weil es haben sich nicht alle gemeldet. Wisst ihr, wo Kirchenglocken herkommen? Das ist eine coole Sache. Kirchenglocken sind nicht erfunden, damit wir wissen, wie spät es ist. Sondern Kirchenglocken, die gab es, also Glocken, die läuten, gab es schon im alten China. Aber als die Mönche Europa evangelisiert haben, so im 5., 6., 7. Jahrhundert, da waren Glocken nur in Klöstern. Und sie läuteten, wozu waren sie da? Weil die Mönche waren mal auf dem Feld und die anderen waren in der Küche und die anderen waren weiß ich nicht wo, die haben gerade Schnaps gebrannt hier in Deutschland oder Bier. Und wenn Zeit zum Gebet war, dann läuteten im Kloster die Glocken. Das ist eine sehr schöne, tolle Sache gewesen. Der Ursprung der Kirchenglocken war der Ruf zum Gebet. Dafür läuteten sie. Und bis heute, wenn irgendwo in einer traditionellen Kirche des Vaterunser gebetet wird, dann läuten da die Glocken während des Vaterunsers. Ist das schon mal aufgefallen? Das ist ein cooler Brauch, aber meine Frage ist, was sind die Kirchenglocken in deinem Leben? Ich will dir einfach mal einige meiner Kirchenglocken nennen. Ein paar davon wirst du kennen und mit einigen will ich dich inspirieren. Das sind bei weitem nicht alle. Vor den Mahlzeiten. Bevor ich esse, bete ich. Schöne Sache. Vor jedem Meeting. Ich will mein Leben nicht in den Teil einteilen, wo ich bete und den Teil, wo ich mit meinen Leitern zusammen bin. Wenn ich ein Meeting habe mit meinen Mitarbeitern, dann beten wir am Anfang. Bevor wir irgendwas machen, wir beten. Das ist eine meiner Kirchenglocken. In der Einkaufsschlange. Das ist richtig gut. Ich gucke mir die Leute an. Ich liebe es, Menschen zu beobachten. Und alles, was mir denn in den Sinn kommt, kann ich beten. Was soll ich sonst machen, wenn ich da so lange warte? Deswegen stehe ich ehrlich gesagt sogar auch gerne in der Einkaufsschlange. Ich kriege da jetzt keinen Hampel, sondern sage mir, super, ist meine Gebetszeit. Immer wenn eine Polizei oder ein Krankenwagen mit Blaulicht an mir vorbeifährt, dann bete ich. Das ist eine schöne Kirchenglocke. Dann sage ich mir, hey, warum nicht? Ich segne jetzt die Person, um die es da geht, dass sie gesund ist, dass sie lebt. Mehrmals am Tag, das habe ich mir jetzt neu angewohnt, hat meine Frau mich inspiriert, mache ich aber auch, mehrmals am Tag gehe ich auf die Knie wie Daniel. Ich gucke, dass ich das morgens, mittags, abends mache. Morgens das Erste, meine Frau denkt immer, ich gehe aufs Klo als Erstes, das tue ich aber gar nicht. Ich gehe jetzt immer in mein Zimmer, mache die Tür zu und ich gehe auf meine Knie. Und dann sage ich, Jesus, du bist mein Herr, du bist mein König und ich liebe dich. Und der Grund, warum ich zu dir komme, ist, weil ich zu dir kommen möchte, weil ich dich lieb habe. Und ich bete dich an und ich lege dir jetzt den nächsten Tag hin. Ich lege dir alles hin, was vor mir ist. Und ich danke dir, dass ich dir alles hinlegen kann, dass ich in deiner Kraft gehen darf. Es gibt am Ende dieses Gebets ein kleines Schmankerl, das verrate ich euch aber erst später. Morgens auf der Toilette, also danach geht's weiter, auf der Toilette, da nehme ich mir mal mein iPad mit. Jetzt keiner mehr anfassen. Nein, Schatz. Und lese einige wenige Verse aus der Bibel und segne den Tag. Und diese Verse, ich will mal einen Tag morgens, einen Vers morgens auf dem Klo, den catch ich, den merke ich mir und den nehme ich mit. Beim Fahrradfahren. Ja, ich bemühe mich so häufig, wie es geht, mit dem Fahrrad in die Gemeinde zu fahren. Ich arbeite ja hier, ihr arbeitet woanders, aber ich fahre mit dem Fahrrad. Und beim Fahrradfahren bewege ich mich, das ist sowieso super, aber es ist richtig schön, beim Fahrradfahren zu beten. Im Auto ist das Gleiche. Da kann man sich im Hintergrund sogar noch so Bibelverse vorlesen lassen. Das ist ganz großartig, so CarPlay oder so, wie das heißt. Und ich bin eigentlich immer mehr am Rausfinden, wo kann ich noch mehr ohne Unterlass beten? Wo kann ich das reinmachen? Nicht, weil ich es muss, sondern weil ich in dieser Abhängigkeit zur Kraft Gottes bleiben will. Eine Abhängigkeit zu meinem liebenden Vater. Und es macht Spaß. So, jetzt fliegen wir so durch die Schwerelosigkeit. beten ohne Unterlass. Das kommt mein Schmankerl. Aber dieser Teil, der fliegt dann die 3 Tage da zum Mond. Nur noch dieser kleine Teil. Und da ist ein kleines Schmankerl drin, weil dann kommt das Ganze zum Mond, fliegt auch ein paar Mal am Mond. Und jetzt, da haben sich hat sich die NASA ein sehr interessantes Konzept ausgedacht. Genau genommen war es sogar ein Deutscher, der Herr Werner von Braun. Weil das ganze Ding landet nicht auf dem Mond. Man hat jetzt da was richtig Kompliziertes gebaut. Ein recht kompliziertes Manöver. Das hat man in der Mondumlaufbahn denn praktiziert. Tada. So. Jetzt flog das in der Erdumlaufbahn. Dann hat sich das Ding hier in der Umlaufbahn gedreht. Dann hat es hier angedockt. Und hier abgedockt. Plupp. Jetzt haben wir das Ding auch entsorgt. So, das ist der berühmte, ups, hier fehlt ein Teil. So, das ist der berühmte Lunar Lander, die Mondlandefähre. Jetzt sind hier 2 Astronauten umgestiegen und danach ist das Ding abgekoppelt worden. Der andere ist weiter um den Mond geflogen. Und 2 Astronauten sind auf dem Mond gelandet. Ein völlig anderes Vehikel, das erst ganz zum Schluss kommt. Und im Gebet gibt es tatsächlich auch ein Ziel. Das sieht aber anders aus. Wir machen noch die Rückreise gleich vor uns, schaffen wir aber gut. Es gibt im Gebet tatsächlich ein Ziel und das ist natürlich nicht der Mond. Und es sieht anders aus, als ihr vielleicht denkt. Das ist mir total wichtig, das hier noch zu bringen. Zitat von C.S. Lewis, damit ich auch mal so wichtig klinge, irgendwie so ein wichtiger Mann, den ich zitiere nochmal. Freude ist das ernsthafteste Geschäft des Himmels. Freude ist das zentrale Ziel des Gebets. Wir sind in dieser geistlichen Schwerelosigkeit, in diesem Raum, wo wir uns nicht abhängig machen vom Irdischen, wo wir wirklich mit dem Vater zusammen sind. Aber diese Gemeinschaft hat ein Ziel. Und dieses Ziel ist Freude. Dass wir am Ende unseres Gebetes eine Freude empfangen. Johannes 16, 24. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig werde. Und man kann hier sehr schnell reinlesen, dass die Freude völlig wird, weil wir etwas im Gebet empfangen, an Gebetserhörungen. Ich habe jetzt für meine 2. Yacht gebetet und jetzt kriege ich die. Oder für, ihr wisst schon, ja, mein 7. iPhone und immer das Neueste oder so. Aber man muss diesen Vers nicht so lesen. Weil wenn wir bitten, dann empfangen wir auch Freude als allererstes. Bevor wir irgendwas Materielles empfangen, will ich dich ermutigen, so lange zu beten, bis nicht nur der Frieden kommt. Das ist schon mal super. Und da hören leider die meisten auf. Sondern wenn du merkst, der Frieden ist da, dann hör nicht auf zu beten, weil du weißt, es kommt die Mondlandung, es kommt die Freude. Und bete auf diese Freude hin. Diese Freude, will ich dich ermutigen, soll das Ziel deines Gebets sein. Und ganz ehrlich, klappt bei mir auch nicht immer, aber immer öfter. Ich will so beten und so lange beten, bis diese Freude kommt. Und ja, tatsächlich, ich lache dann auch häufig recht. Das ist so, wie heißen diese Dinger, die man im Blut hat, wenn man sich so doll freut? Endorphine, das ist so endorphinlastig. Das ist der Hammer. Gut, Freude. Jetzt zurück. Jetzt startet gar nicht der ganze Lunar Lander, sondern nur das Oberteil, wo die Piloten drin sind. Fliegt wieder in die Mondatmosphäre, dockt hier an. Piloten steigen wieder zurück. Flupp. Haben wir auch. Und dieses kleine Teilchen fliegt jetzt zurück zur Erde. Um wieder zurückzukommen, braucht man gar nicht so viel. Das ist gar nicht so sehr der Treibstoff, der hier drin ist, sondern hier ist das Service-Modul, da ist das ganze Essen drin für die Piloten, weil die müssen ja auch noch 3 Tage irgendwas essen. Und jetzt der letzte Punkt, den ich hier noch bringen will, ist, wenn dann diese Kapsel, dieses Raumschiff mit dem Service-Modul, wenn es dann wieder in die Erdatmosphäre eintrifft, dann trennt es sich vorher auch noch vom Service-Modul. Und hier sind wir gestartet mit der Predigt. Mit dieser kleinen Kapsel, wo eigentlich nur das total existenziell Lebenswichtige für die Piloten drin ist. Es wird super heiß, wenn es in die Atmosphäre eintaucht. Und dann landen wir wieder auf der Erde. Wenn du ein lebensstilles Gebet lebst, gehst du danach anders über die Erde. Dinge werden auf einmal nicht mehr wichtig, die vorher wichtig waren. Du genießt es, daran zu glauben, dass du schwach bist. Weil du weißt, wenn ich eine halbe Stunde wieder bete, dann geht die ganze Reise wieder von vorne los. Dann schraubt Gott wieder die ganze Stange Dynamit unter meinem Popo und lässt mich damit wieder in die Schwerelosigkeit fliegen. Du vertraust auf deine Schwachheit und auf seine Stärke. Und das ist großartig. Mutter Teresa wurde mal gefragt, was muss ich in der Kirche am dringlichsten ändern? Und sie hat eine coole Antwort gegeben. Du und ich. Wenn wir das Gebet wiederentdecken, dann verändert sich die Kirche. Keine Erweckung, wir sind ja hier Charismatiker, keine Erweckung der Weltgeschichte ist durch eine neue Lehre entstanden. Es gab immer irgendwie eine neue Form von Evangelium, ein neuer Stück vom Evangelium, der offenbart wurde. Aber in jeder Erweckung das Entscheidende war, dass die Menschen in einer neuen Art und Weise zu Gott gezogen wurden. Und einfach gebetet haben. Und durch dieses Gebet von dir, von mir, sind die Erweckung dieser Welt entstanden. Und wir stehen, glaube ich, wieder vor einer Erweckung. Es ist interessant, dass ich das nochmal sage, in einer charismatischen Gemeinde, in der ich selber dienen darf. Ich glaube wirklich, wir stehen wieder vor einer Erweckung. Aber keine Erweckung, sie sieht absolut nicht so aus, wie wir es uns vielleicht mal vorgestellt haben. Das glaube ich nicht mehr. Meine Vorstellung von Erweckung hat sich sehr geändert. Aber ich glaube an eine Erweckung, wo wir hier im Hauptraum, ob wir 24-7 beten, ehrlich gesagt 24-7, in der Bibel finde ich kein 24-7. Wir müssen nicht 24-7 beten, aber wo wir uns hier unter der Woche, morgens und abends immer wieder der Raum voll ist, weil wir beten, weil wir Gott suchen und weil wir ihn erleben, weil es diese Kraftquelle ist und weil wir mit dieser Kraft an die Orte gehen, wo nur Christen hingehen, die an Gott glauben. Zu den Armen, zu den Schwachen, zu den Kaputten. In die Kriege dieser Welt, um das Evangelium zu bringen. Auch an die Orte dieser Welt, um das Evangelium in die Gesellschaft hineinzubringen. Und ich habe dir heute meinen Schlüssel dafür gegeben. Ich bin schwach und ich will schwach bleiben. Aber ich will mehr als jemals in meinem Leben vorher das, was ich glaube, was Jesus am Kreuz für mich gemacht hat im Gebet, zu etwas formen, was mich als allererstes verändert, die Gemeinde und diese Stadt. Und meine Frage ist, ich will jetzt keinen heroischen Akt von dir sehen, wo du sagst, jetzt werde ich bums. Weil das, was jetzt passieren soll, ist nicht das, was du tust, sondern es ist der Glaube an das, was Jesus schon lange am Kreuz getan hat. Für unsere Krankheit, für unsere Sünde, für unsere Schwachheit am Kreuz zu sterben. Damit es nicht um das geht, was wir tun, sondern um das geht, was er getan hat. Und das will ich dir mitgeben für die nächste Woche. Guck, wo sind deine Kirchenglocken? Guck, wie findest du deinen Platz im Gebet so, dass du, wenn du wieder von deinen Knien aufstehst, dass du merkst, wow, ist echt heftig die Freude. Wow. Das wünsche ich mir für dich. Und das wollte ich dir heute mitgeben. das Gebet für dich nicht etwas Technisches ist, was wir machen müssen, um es dann abzuhaken, sondern dass das Gebet die Quelle deiner Kraft ist. Und dass wir diese Zeiten, wo wir uns absondern, lieben, aber dass wir auch die Zeiten lieben, wo wir ganz normal im Alltag einfach sagen, boah, jetzt mache ich durch meine Worte einen Unterschied, weil ich Segen ausspreche. So, und das war schon meine Predigt. Ich hoffe, die Anschauung hat es euch irgendwie leichter gemacht zu verstehen, was ich sagen will. Die Band darf nach vorne kommen. Wenn du heute vielleicht das erste Mal da bist oder schon ein paar Mal kommst, ja, wir glauben wirklich, dass wir unseren Gott erleben können. Wer hat diesen Gott schon mal erlebt? Ja. Yeah. Und Gottes Ziel mit dir ist, dass du ihn erlebst, dass du auch weißt, du kannst ihn erleben, egal was du in deinem Leben getan hast, was richtig war oder was falsch war. Mit dem, was du richtig getan hast, kommst du nicht näher zu Gott. Und mit dem, was du Falsches getan hast, das steht auch nicht zwischen dir und Gott, denn Jesus hat es am Kreuz getragen. Und wenn du ihm sagst, Jesus, das habe ich falsch gemacht, ich sehe es ein, dann nimmt Gott es weg. Er hat die Strafe dafür am Kreuz bezahlt, den Tod, damit du wieder in diese Gemeinschaft kommen darfst. Und wenn du sagst, ich will, dass Jesus mein Herr ist, ich will, dass Jesus mein König ist, dann komm jetzt, wenn die Band gleich spielt, dann komm nach vorne. Und sag einem Beter, ey, ich will diesen Jesus in mein Leben einladen. Dann schreiben wir uns nicht deine Daten auf oder so, keine Angst. Wir beten mit dir. Damit du, so wie es in meinem Leben mit meiner Schulfreundin war, du in diese Berührung mit diesem Gott kommst. Dafür machen wir Gemeinde. Und wenn du Heilung brauchst, komm nach vorne, wir beten für dich. Wir können dich nicht heilen. Aber wir glauben an den, der am Kreuz den Preis bezahlt hat, damit du Heilung empfangen kannst. Wenn du eine andere Not hast, komm nach vorne, wir machen uns gerne mit dir eins. Wir sind hier nicht der Gebetsautomat, wo man sich was wünschen kann. Wir sind genauso schwach wie du. Aber wir gehen zusammen zu dem starken Gott. Und es ist mir eine Ehre, in einer Gemeinde zu dienen, wo wir so an Gott glauben. Das ist großartig. Ich hab euch lieb. Und jetzt spürt man lieb, bevor ich anfange zu heulen.